Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Diese eigene Sprache, die ganz wichtig ist für die Georgier, für die Identifikation, für die eigene Identität, für die Herausbildung der Charaktere, des Typischen, des Charakteristischen. Und in der Literatur, die wir jetzt kennenlernen werden im Laufe des Jahres und besonders dann zum Herbst hin, wird sicherlich vieles von dem deutlich, was das Charakteristische ist für Georgien, für die georgische Literatur. Und wir beschäftigen uns heute sozusagen mit dem Rohstoff, mit der Sprache, mit der Schrift. Und da gibt es jetzt dieses, wie ich finde, beeindruckende Buch. Ich darf das so sagen, weil das ja eine Lizenzausgabe ist aus Georgien. Es gibt dieses Buch in Georgien bereits seit 2 Jahren in einer englisch-georgischen Ausgabe. Und jetzt ist im Buske Verlag die englisch-deutsche Ausgabe erschienen, damit auch für den deutschen Markt diese Informationen verfügbar sind. Denn es ist etwas ganz Besonderes, dass erstmalig die Geschichte der georgischen Schrift dargestellt ist. Das gab es so vorher nicht. Die 3 Autoren dieses Buches, die Buchgestalter sind, Typografen, Grafiker, georgische Grafiker, haben in 15-jähriger Arbeit die Materialien, die Dokumente gesammelt, um erstmalig so eine geschlossene Darstellung der Schrift herauszubringen. Und Sie dürfen nachher natürlich auch gerne in das Buch gucken, das ist hineinschauen, es ist 4-farbig, es hat Dokumente von die allerersten Dokumente, die im 5. Jahrhundert gefunden worden sind, bis in die Gegenwart, bis zu den modernen Computerschriften, ist diese Schrift hier dargestellt in ihrer Entwicklung. Zunächst natürlich in der Handschrift und dann kommt der entscheidende Einschnitt mit der Entwicklung der Drucktechnik. Und deswegen ist dieses Buch auch zweigeteilt, Schrift und Typografie. In der Schrift geht es also zunächst um die Handschrift, um die Inschriften. Und in dem Bereich, im zweiten Teil Typografie, geht es dann um die Druckschriften, die entwickelt werden mussten, als diese Technik erfunden wurde. Da bestanden neue Ansprüche an die Schrift. Und zu diesen beiden Teilen hat Aka Mochilatze die Einführungen jeweils geschrieben. Und deswegen freue ich mich sehr, dass er heute hier mit uns auf der Bühne ist. Und sicherlich das Ganze jetzt etwas veranschaulichen wird, was es bedeutet, mit der georgischen Schrift, mit der georgischen Sprache zu arbeiten. Ja. Und zwischendurch werden wir hier ein bisschen Ausschnitte aus dem Buch zeigen, dass Sie einen Eindruck gewinnen vom Reichtum dieses Bandes. Es ist eigentlich eine Schatzkiste, die man hier heben kann. Wer sich für Kultur, für die Kultur Georgiens interessiert, findet hier viele, viele Anknüpfungspunkte und viele Informationen.
Ja, vielen Dank, Herr Hechinger, für diese kurze Einleitung. Wenn man auf die Webseite geht des georgischen Gastland-Auftritts in Frankfurt, trifft man ziemlich schnell auf ein Zitat von Aka Mochilatze, das sagt: Nichts passt so gut zum georgischen Wort und Charakter wie das georgische Alphabet und nichts ist so georgisch wie das georgische Alphabet. Das ist natürlich ein Statement. Ja, don't worry. I was just about to translate. You said somewhere, apparently, nothing suits the Georgian words and character as well or so well as does the Georgian alphabet. And nothing is as Georgian as the Georgian alphabet. And
I agree and sign on that.
Well, still, there must be something in it that you agreed with, that you put your signature under it. So I was wondering how it's quite an astonishing fact that Georgia managed to keep its own scripts for such a long time, for almost 2 millennia. And I was wondering, how is it possible, or how was it possible that being a country that was always in between other empires, that Georgia actually managed to keep its script and to keep its own way of communicating that way?
Well, I think it was made through formal state documents and, of course, monasteries. First of all, because during the many, many centuries, there was anarchy inside and outside there, and Georgia is like now, it always was almost always was occupied, and then freed, and then occupied, and it's an endless story, in a way. But in churches and in the state, you know, that's a medieval code. When the new king arrives, he resigns the documents signed by their father. We have in Georgia hundreds of that documents, which are really like short stories. They are dramas. For example, for what I'm trying to say is that for quite a long period, we didn't have the highest rate literature, especially in 14th, 15th centuries, when it was endless and all these guys came from the East and the world. But still, the documents show dramas like you can find in the very, very good stories. The first Georgian survived document, for example, it's a writing of knight Paunelli to king. And it starts like, it's 9th century, and it starts like that. Dear king, I'm bothering you due to the sad stories in my family. As you remember, you took me and three of my sons to the war. In the last war, my first son died, second was arrested there, and third died at home through the wounds. Now I need to sell two of my villages to do some church service and pay for my son, which is the last hope of mine. It's told in just five lines, but it's a tragedy, you know. So it comes like literature, and this formal one of Georgia, we have, you know, these three alphabets. And of course, another way is through religion and through all these translations, which are made even the heaviest years for Georgia. I'm speaking like strangers. Sorry.
Yeah.
That story, I think, they were. And later and earlier, we have this strong base of literature from early centuries. Then there was this gap of this huge genocide years and even the centuries. And then we were establishing this, and new literature came, which continues. And so it helped. Mm. Two sides, and between them, this church and formal paperwork, which we call, which is poetry in Georgia.
Yeah, thank you. I don't know if it's actually fine for everyone if we speak English. I could also just give a brief summary of what Akka Mochiladze said, or I can just go on. I don't know what... Is English fine for everyone? Okay. So I was actually also wondering... You said before that this book, also Mr. Hechinger mentioned that the book took actually 15 years and a lot of work to be compiled. And would you say that this will of preserving the script and the language is also maybe reflected in the book itself? Or can you maybe also say something?
I think
about the
story? Because unfortunately the real author of this book is not here, painter and designer Sofia Ginzurashvili, who made not 15, she told me 25 years. She gathered all these materials and took that, and I was involved just in last minute to write a preface for that, so I'm not quite an author here. But I think book is marvelous, and the first time book of such scale. For Georgians, it's important too. We are now a free country, and we have now the strange things there, because the inscriptions on Georgian pubs and cafes, they are all English, English language. And now arrival of such book may recollect some things. How we fought for that alphabet in last two centuries and so on and so on.
This is actually a very interesting thing you mentioned now, because my own impression is that Georgia is a country that very much tries to be or I think successfully tries to be international and to attract tourists and to attract economy. And so you said many of the pubs and restaurants now have English signs in Tbilisi, and I sometimes feel not everyone agrees with that in the country. So what would you say? What is the importance or the role that the alphabet plays nowadays in contemporary Georgia and in the city, in Tbilisi maybe?
Nowadays it's different. It's different life. But still, alphabet is alive and alive. We have a lot of writers. What I feel we lacked in Soviet times, that was a formal language which we have in the medieval, because everything was done in Russian. And I have read a couple of formal documents in Georgian. That we have to brought up the new language, because it was totally lost in Russian times, a century and half, and everything in Russian. Even when the Georgian ministers in Soviet times they met for some discussion and conversations, they had to speak Russian because it was formal. So the letters also, they were in documents. So I think that's a problem to make better the formal language of writing.
Mm. Yeah. Yeah, this is also another thing I asked myself was, and I sometimes see using Facebook and other social media that many Georgians actually don't use, and I would say it's not the majority, but many Georgians don't use the alphabet, but use any kind of informal transcription sometimes. Would you say, or were there times when the computer and internet were a threat, let's say, to the Georgian alphabet?
It happens, I know. It was huge, it was dominating in the last decade, but now it's less and less, I guess, because when this computer and the web were established, there was not Georgian alphabet there inside. especially abroad, and especially Georgians from Russia, they enjoyed the Slavic. I have noticed that. Despite I have no Facebook, but I received the letters on that.
Yeah.
So me, myself, in the early stages of century, I wrote like that on Latin, Georgian words. It's terrible, terrible. Doesn't fit each other, the thoughts and the...
So you would say the Georgian language needs the alphabet to exist?
Of course. It exists already, I don't know how many centuries. First, we were taught that from 5th century, now it's 4th. Some scientists say that even before Christ. And so it survived.
Yeah.
It's a great story, in fact. And the best story maybe happened with Georgia in many, many centuries, that this alphabet is still alive. And these three are all alive. You know, this monastery alphabet, it's still used in churches, and
yes, yeah.
Everything read on that's great.
Mm. Yeah. Now, maybe coming back to your quotation, that's not your quotation, that says nothing suits the Georgian word as well as the Georgian alphabet. Obviously, you are one of the most successful writers in Georgia nowadays, so you must be a professional, I would say, when it comes to the Georgian word. Do you maybe have any anecdotes on how you yourself learned to write in the Georgian alphabet, or how, well, what role the alphabet plays in your life as an author, maybe?
I don't know where I was taught, a bit earlier than entering the school, maybe, but it doesn't make a difference now. What can I say? I use it every day in huge amounts, on these letters. I don't know, the computer key, but still you're writing. Lovely thing, I enjoyed it. And I love it, and I understand it.
Yeah.
That's the best thing. In Georgia, we have what we write that we read. We don't have that thing you have gathered here. And
like in Germany.
Trying to. Yeah. That's why we have a lot of letters, and we had even more five more and they were taken 100 years ago to make it easy and more common.
Yes.
So
yes.
We are reaching that side of the...
But any... what roles maybe do other in your work as an author? Do you consider or do you work with other alphabets? Maybe do you?
Yes, if you need you use the other alphabets. No, there is no problem. We are brought up through Russian alphabet and Russian reading and writing, and yeah. Then later English came and it's the German schools in Tbilisi. So if you need to use, there is no problem. But we have our own. Why do you need the other one? It checked for many centuries already to change it.
Mm.
Oh, thank you.
Yeah. Well, I don't know if. You have anything to add still, or about Georgian? You as in the Buske Verlag, you're the basically responsible for everyone in Germany who is studying Georgian, and because I myself used the material of the Buske Verlag to study German, so without this publisher, I wouldn't have been able to do that.
Der Helmut Buske Verlag ist spezialisiert auf Sprachen, die im deutschen Sprachraum nicht so viel gelernt werden. Man sagt auch Susis dazu, die selten gelernten Sprachen. Und Georgisch wird natürlich in Deutschland nicht so gelernt wie Englisch, Französisch. Und wir sind haben einen Schwerpunkt in unserem Programm auf Lehrbücher von Armenisch bis Walisisch. Und Georgisch haben wir schon sehr lange im Programm. Es gibt schon seit vielen Jahren ein Wörterbuch, ein Lehrbuch, ein Grundwortschatz. Also man kann schon seit vielen Jahren mit georgischen, Buske-Materialien Georgisch lernen. Also wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind und das vorhaben, können wir Ihnen da helfen. Und da war es für uns eigentlich keine Frage, als das Georgian National Book Center sich an uns gewandt hat, ob wir diesen Band für den deutschen Markt herausbringen würden, weil es natürlich ins Programm passt. Wir hatten auch schon eine Einführung, eine ganze praktische Einführung in die georgische Schrift. Und dies ist nun ein prächtiger Band, der die Geschichte dieser Schrift dokumentiert und beschreibt.
Gut, dann würde ich vielleicht an dieser Stelle sagen, wir machen einen Punkt.
Ja.
Und wer Interesse hat, kann sich das Buch natürlich anschauen. Soweit ich weiß, gibt es auch vorne in ausreichender Anfertigung zu erwerben.
Ansonsten ist das Buch natürlich über den Buchhandel problemlos erhältlich.
Genau.
Aber vielleicht gibt es noch Fragen von Ihrer Seite. Ja.
So he's asking if there are any relationships to other scripts, if there is any relationship to Armenian or other scripts which are neighboring.
Armenian tradition tells that creator of Armenian alphabet, Mesrop Mashtots, created the Georgian alphabet also. Georgians distrust that. That's the story. They look alike in some way, in tones, for my amateur's opinion, but they are totally different. In Georgia, they usually say that it has more Hellenic roots, more Aramean. I'm not deep in that, but Armenians are most closely, they say that in their... this historical, he was a historian, I don't remember his name, who has put it in early centuries that Mesrop also did that. Georgians distrusted that translation, then they tried to. It's a long story, we are the neighbors, you know. We have many things to share. We like that. That everything ours is theirs and everything theirs is ours, so that's fine.
Ja, die frühesten Denkmäler, die es gibt, die paläographischen Denkmäler, sind Inschriften aus dem 5. Jahrhundert. Und die sind aber schon so weit entwickelt, dass man daraus schließen kann, dass es Vorstufen gegeben haben muss. Aber zu denen gibt es keine Dokumente, keine Belege, sodass man da nur vermuten kann. Und wenn man in der Sprachwissenschaft nachliest, dann wird doch in erster Linie vermutet, dass es einen iranisch-aramäischen Ursprung hat mit Einflüssen aus dem Griechischen. Die Sichtweise, dass es vom Armenischen auch mit abstammt, das ist, glaube ich, eine den Armeniern vorbehaltene Sichtweise.
Gibt es sonst noch Fragen vielleicht? Ja, bitte.
Ich würde gerne noch was zur Rolle der Typografie heute fragen. Also wir sehen auf diesem wunderbaren Aufsteller ganz moderne, ungewöhnliche georgische Schriftzeichen. Und es würde mich interessieren, welche Rolle diese Designkonzepte heute in Georgien spielen oder auch in dem Buch, in welcher Weise sie da vorkommen, ob überhaupt und ja.
So she's asking about typography today, what role typography and design of scripts play, what role does it play in Georgia today, like the beautiful script behind you.
I'm not strong in that, quite frankly, but it's a huge part of design, this alphabet. And in Georgia now it's quite such stylish to bring something old, something forgotten, and put on your logos and things. So it's quite such, often you can find this, even old Georgian alphabets there in design. As I remember, unfortunately, I don't know deeper that, but painters work on that always, and even in Soviet times, there were huge albums of designing this old, already dead alphabet. So it's love and love forever. That's that.
Gibt es sonst noch Fragen? Sonst sind wir nämlich dann auch tatsächlich schon am Ende unserer Zeit angelangt. Dann danke ich für die Aufmerksamkeit und ja, viel Spaß beim Durchblättern des Buchs und ja. Einen schönen Abend.
Dankeschön.
Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Edith Conrad. Ich habe das Vergnügen, heute diese Veranstaltung zu moderieren, bei der Ihnen der Pop-Verlag zwei Neuerscheinungen vorstellen möchte. Einerseits von Jürgen Israel, der junge Herr Godot am Karfreitag, einen Erzählungsband. Die zweite Neuerscheinung ist von Eginald Schlattner, die neue Publikation Wasserzeichen. Herr Schlattner ist heute Abend leider aus gesundheitlichen Gründen verhindert. Deswegen müssen Sie da, was die Präsentation der Wasserzeichen betrifft, mit meiner bescheidenen Präsenz Vorlieb nehmen, statt mit seiner raumfüllenden Persönlichkeit. Wir wollen mit Herrn Jürgen Israel beginnen, der einen Band Kurzprosa vorgelegt hat, den er Ihnen ganz kurz vorstellen und auch eine Leseprobe geben wird.
Dankeschön, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will gar nicht so viel über dieses Buch sagen. Es ist Kurzprosa, wie schon gesagt wurde. Eginald Schlattner soll ja auch noch zu Wort kommen. Ich lese Ihnen eine Geschichte vor, die dem Anlass der Buchmesse geschuldet in Siebenbürgen spielt. Ich bin ein Jahr, nur das möchte ich vorher sagen, in Siebenbürgen gewesen. Ich hatte das Glück, Dorfschreiber in Katza, auf Deutsch Katzendorf, zu sein und habe dort mit der Bevölkerung, mit der ländlichen Bevölkerung zusammen gelebt und gearbeitet und bin auch mit den Hirten, das erzähle ich jetzt, weil das in der Erzählung auch eine Rolle spielt, mit den Hirten auf die Weide gegangen und habe dadurch einen, wie ich finde, guten Einblick in das Dorfleben bekommen. Ich lese Ihnen also diese Geschichte vor, Margareta, morgens um 6. Margareta schrak aus dem Schlaf, 6 Uhr. Wie jeden Morgen knallte George, einer der Gemeinde, hört mit der Peitsche vor ihrem Fenster. Er ging die Straße entlang und knallte vor den Gehöften, aus denen Tiere auf die Weide gingen. Sein Peitschenknallen war das Zeichen dafür, dass die Tiere auf die Straße gelassen werden sollten. Auf dem Rückweg würde er sie vor sich hertreiben, Kühe, Pferde und Büffel. An der Kreuzung käme Livio mit den Tieren aus dem anderen Dorfteil und gemeinsam würden sie mit der Herde auf die Weide ziehen. Aber Margareta und ihre Eltern besaßen außer ein paar Hühnern und 2 Schweinen keine Tiere. Seit sich George von ihr getrennt hatte, knallte er vor ihrem Haus und sie vermutete, er tat es, um sich zu rächen. Vor genau einem Jahr hatte er sie.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.